Aber auch da sind wir dann ja schon weit über 4.000 Euro, die wir dann eben dort an Einnahmen hätten. Also Immobilienerwerb ist auf jeden Fall schwieriger geworden. Intensive Beratung und gute Vorbereitung, damit man am Ende nicht vielleicht mit 50.000 Modernisierungskosten rechnet und es werden 100 und dann ist das Thema eigene Immobilie schon erledigt. Denn das Wichtigste bei einer Baufinanzierung ist zu wissen, was man tut und noch wichtiger zu wissen, warum man gewisse Dinge nicht tut. Und wenn man das erklären kann, dann habt ihr einen Berater getroffen, mit dem ihr arbeiten könnt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundament und Finanzen, dem Podcast vom Informationsportal Wohnen und Finanzieren. Mein Name ist Daniel Kort und die heutige Episode, die ist etwas kürzer geworden als die anderen Folgen. Das liegt daran, dass es sich eigentlich um ein kürzeres YouTube-Video handelt. Unsere Podcast-Episoden erscheinen nämlich auch als Video auf unserem YouTube-Kanal. Und dort gibt's aber noch weitere Inhalte zu entdecken. Neben zahlreichen Shorts haben wir auch kürzere Videos von diesen langen Podcast-Interviews veröffentlicht. Und mit dem Finanzmakler Nils Seifert, den wir schon in Folge 17 zu Gast hatten, haben wir neben dem längeren Interview zum Thema Altersvorsorge mit Immobilien zusätzlich noch ein kürzeres Video aufgenommen. Darin geht es um das notwendige Einkommen für einen 350.000 Euro Kredit und wie wichtig individuelle Beratung bei so einer Lebensentscheidung ist. Da das Video bei YouTube sehr gut ankam, veröffentlichen wir es nun auch als etwas kürzere Podcast-Folge. Damit genug der Vorrede, gehen wir gleich ab zum Interview mit Nils Seifert. Ja, hallo Nils, wir wollen ja heute über das notwendige Einkommen für einen Kredit in Höhe von 350.000 Euro sprechen. Lass uns vorab erstmal die Frage klären, wie wichtig ist denn eine individuelle Beratung bei einer solchen Lebensentscheidung wie jetzt einem Immobilienkauf?
Meines Erachtens sehr, sehr wichtig, denn am Ende des Tages halten oder beschäftigen wir uns im Normalfall mit dem größten Einkauf dieser Person, was sie jemals in ihrem Leben macht. Und gerade da braucht man natürlich viel individuelle Beratung, um wirklich einmal auch über die Finanzierungsmöglichkeiten sich Gedanken zu machen. Was gibt es überhaupt? Welche Zinsbindung, Tilgungssatzwechsel und so weiter? Also wirklich das Thema mal nahe zu bringen. Aber auch parallele Risiken zu besprechen. Was ist, wenn es Gesetzesänderungen gibt oder wenn ich vielleicht mal was nachfinanzieren muss? Wie kann ich das Ganze eigentlich aufbauen? Wie ist meine Lebensplanung? Kinder bekommen, keine Kinder bekommen, Gehaltssteigerung und so weiter. Das alleine sind schon so viele Aspekte, die definitiv sagen, eine ausführliche Beratung ist zwingend erforderlich für ein solches Investment.
Und wenn ich jetzt im August 2024 einen Kredit über 350.000 Euro für eine Immobilie aufnehmen möchte, wie berechne ich dann die Monatsrate für ein Darlehen, die ich dann zahlen muss?
Aktuell kann man eine sehr gute Pauschformel ansetzen, die besagt, dass wir ungefähr 500 Euro pro 100.000 Euro Darlehen zahlen müssen. Setzt sich daraus zusammen, dass wir von einem Zinssatz von 4% und einer 2%igen Tilgung ausgehen. Und wenn man das mal zugrunde legt, bedeutet das bei 350.000 Euro 3,5 mal 500 Euro macht 1.750 Euro. Wer noch einen zweiten Rechenweg gerne haben möchte, man kann die 350.000 auch einfach durch 2 teilen, dann hat man 175.000, streicht 2 Nullen und dann hat man auch die Rate. Das sind aktuelle Pauschformeln. Man liegt ein kleines Stückchen günstiger, wenn man halt vielleicht noch die Tilgung verringert, aber damit sollte man zumindest schon mal rechnen. Das heißt, so gute 1.700 Euro sind für eine Darlehenssumme von 350.000 Euro schon Pflicht.
Das ist ja schon eine ziemlich große Summe, die man allein kaum stemmen kann, es sei denn, man verdient wirklich viel Geld. Aber welches monatliche Einkommen benötige ich denn jetzt für so eine Darlehensrate von 350.000 Euro? Was ist denn da so Usus? Wie kann ich das berechnen?
Also wenn wir mal von den Statistiken ausgehen und da vielleicht auch jetzt so das Statistische Bundesamt mit zu Rate ziehen, die sagen, im Durchschnitt geben wir circa 30% unseres Einkommens für Wohnen aus. Wenn ich jetzt differiere, ob das jetzt für warm oder kalt ist, müsste ich das noch etwas spezifizieren. Aber nehmen wir mal die 30%, dann müsste ich ja jetzt ungefähr sagen, diese 1.700 Euro sind ein Drittel meines Nettos. Heißt im Umkehrschluss, ich nehme diese 1.700 mal 3 und dann wäre ich bei 5.100 Euro Nettoeinkommen. Eine Bank sieht das nicht ganz so dramatisch wie jetzt eben diese Berechnung, aber es ist auch viel Wahres dabei dran, denn ich muss natürlich eben überlegen, kann ich vielleicht auch noch parallel Rücklagen bilden, welche Versicherungen brauche ich vielleicht, Lebensberufsunfähigkeit und so weiter, was müsste ich, habe ich sonst an Ausgaben, die ich tätigen muss, damit auch eben so eine Rate ja auch eben dann langfristig stemmbar ist. Heute muss man ergänzend sagen, dass natürlich die Alternative zu Miete wohnen auch durchaus immer teurer wird und man dann vielleicht auch mal sagen kann, naja gut, dann gehe ich vielleicht auch mal über diese 30% hinüber und gehe vielleicht nur oder habe dann eher 40% meiner Nettoeinkünfte halt an Ausgaben für eine Immobilienfinanzierung, weil langfristig habe ich ja mein eigenes mit Gehaltssteigerung, kann ich das vielleicht wieder ein bisschen ausgleichen. Das wäre dann auch möglich. Dann müsste ich halt mal 2,5 unser Nettoeinkommen rechnen. Aber auch da sind wir dann ja schon weit über 4.000 Euro, die wir dann eben dort an Einnahmen hätten. Also Immobilienerwerb ist auf jeden Fall schwieriger geworden.
Und dazu kommt ja eben noch die Tatsache, dass viele Immobilien jetzt auch sanierungsbedürftig sind und eine schlechte Energieeffizienz haben. Worauf sollte ich denn da achten, wenn ich mir jetzt eine Immobilie kaufen sollte, möchte, mit einer schlechten Energieeffizienz? Da muss ich ja dann nochmal einen ganzen Batzen obendrauf für die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten rechnen.
Absolut. Und im Normalfall kann man fast nur sagen, ein Profi zu Rate ziehen. Und denn natürlich kann ich mich mit Modernisierungen beschäftigen, aber welchen Effekt haben diese Modernisierungen? Also wie stark verändern die vielleicht so einen Energieausweis? Das ist durchaus schwierig einzuschätzen. Deswegen sollte man in vielen Bereichen, gerade was vielleicht Heizung, was die Dachdämmung oder vielleicht auch ein neues Dach betrifft und so weiter, versuchen, entweder vielleicht schon mit dem entsprechenden Handwerker, der im besten Fall auch noch eine Qualifikation für diesen Beratungsbereich hat, vorher schon mal die Immobilie zu besichtigen oder sich zumindest schon mal annähernde Angebote kommen zu lassen und zu sagen, hey, ich habe so und so große Immobilie, was denkst du ungefähr, was das kostet? Damit man das halt eben ordentlich kalkulieren kann, denn Sanierung ist ein spannendes Thema, vieles Vorschriften gebunden schon mittlerweile und letztendlich auch ein teures Vergnügen, was halt einfach auch zu Kostenexplosionen durchaus mal führen kann. Also da gilt definitiv, wie eingangs deine Frage, intensive Beratung und gute Vorbereitung, damit man am Ende nicht vielleicht mit 50.000 Modernisierungskosten rechnet und es werden 100 und dann ist das Thema eigene Immobilie schon erledigt, ohne dass man eingezogen ist. Also deswegen da natürlich hochprofessionelle Beratung, Hilfe suchen, damit man nicht alleine gelassen wird.
Und ein Punkt, den viele immer vergessen, sind die Nebenkosten. Wie hoch sind die denn bei einem Kredit in Höhe von 350.000 Euro?
Sehr unterschiedlich, weil die Bundesländer ja viele Dinge unterschiedlich regeln. Zum einen eben, was die Grunderwerbsteuer betrifft, zum anderen auch, was durchaus mal Maklerkosten betrifft. Ich glaube, bei Notar- und Gerichtskosten sind sie sich fast alle einig. Ich bin jetzt selbst in NRW. Wir haben hier 6,5% Grunderwerbsteuer, haben 2% Notar- und Gerichtskosten und im Schnitt haben die Makler 3,57%. Das heißt, in meiner Region müsste man mit 12% Kaufnebenkosten rechnen, was natürlich hier bei so einem Projekt schon nahezu 40.000 Euro ausmacht. Das ist halt einfach schon eine ordentliche Summe, die halt eben noch auf einen zukommt und am Ende des Tages auch von Banken ja nicht gerade als Mehrwert für die Immobilie gerechnet wird, weil sie am Ende, ja, ganz einfach gesagt, nach dem Kauf sind sie halt weg.
Und wo du die Bank gerade ansprichst, welche Rolle spielt denn jetzt das vorhandene Eigenkapital? Weil da gibt's ja auch Banken, die das unterschiedlich handhaben und durch die Zinswende hat sich da ja auch ein bisschen was geändert beim Thema Eigenkapital. Welche Erfahrung hast du da gemacht?
Also Eigenkapital ist im Normalfall hilfreich, weil es gibt auch hier ein, zwei blöde Sprüche dazu. Einer ist gar kein Geld, leihen ist am günstigsten. In der Übersetzung bedeutet der einfach, umso mehr Eigenkapital ich reinbringe, desto günstigere Zinskonditionen bekomme ich bei einer Bank. Wobei auch irgendwann dieser Hebel gar nicht mehr so stark ist. Aber ganz pauschal beantwortet, trifft nicht auf jede Bank zu, deswegen pauschal, macht es Sinn, auf jeden Fall Kaufnebenkosten als Eigenkapital zu haben und im besten Fall noch 5 oder 10% vom Kaufpreis. Dann bekomme ich eigentlich im Normalfall sehr, sehr gute Zinskonditionen. Der Markt hat aber auch verstanden, dass halt viele Menschen, die gerade vielleicht nach dem Studium jetzt gut verdienen, in ein Berufsleben einsteigen, dass die halt noch kein Eigenkapital haben. Deswegen gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Kaufnebenkosten mitzufinanzieren. Vor allen Dingen bei der eigengenutzten Immobilie ist das nochmal deutlich einfacher als bei einer fremdgenutzten Immobilie, so dass man da auch ohne Eigenkapitalfinanzierung aufstellen kann. Ganz wichtig, noch intensivere Beratung, denn hier komme ich im Normalfall in etwas höhere Zinssätze, dadurch wieder eine höhere Rate. Und das muss ich natürlich in der Gesamtbetrachtung ordentlich beraten und mir auch eben ordentlich anschauen.
Und wie unterscheiden jetzt die Banken sich bei den Anforderungen, also bezüglich des Haushaltseinkommens und der Ausgaben bei der Darlehensvergabe? Gibt es da große Unterschiede oder sind die relativ ähnlich?
Da das ein Instrument ist, um gewisse Kunden zu bekommen und auch gewisse Kunden nicht zu bekommen, ist das absolut individuell von jedem Institut einzeln aufgestellt. Das heißt, es gibt Institute, die als Beispiel sagen, Lebenserhaltungskosten für den Hauptantragsteller liegen bei 650 Euro, für den Mitantragsteller bei 250, völlig egal, was die verdienen. Dann gibt es Institute, die sagen, nein, die Lebenserhaltungskosten liegen immer bei 30%, 35%, 40% des zur verfügenden Nettoeinkommens. Das heißt, jedes Institut kalkuliert das etwas anders, um einfach nach deren Risikobetrachtung eben zu schauen, wen wollen wir haben. Welche Kunden wollen wir haben? Wo sehen wir genug Puffer, dass wir auch wirklich glauben, dass die Finanzierung bis ans Ende halt eben auch läuft und sichergestellt ist? Wir haben also hier ein klassisches Schubladendenken, wo die Bank die Schubladen vorgibt und sagt halt eben, wir legen oben das Geld drauf und verteilen auf die Schubladen schon mal Geld, um zu gucken, wie viel ist davon weg. Und wenn dann etwas übrig bleibt, also Einnahmen minus Ausgaben und wir haben ein positives Ergebnis, dann sind wir finanzierbar und können eben etwas dann eben darstellen. Mhm. Deswegen ist es auch wichtig, sich individuell das Ganze anzuschauen und nicht nur bei einem Institut. Denn ich habe in meiner Vergangenheit sehr viele Mandanten hier sitzen gehabt, die zu mir kamen und sagen, ja, die Bank hat gesagt, ich bin eh nicht finanzierbar. Und dann stellen wir fest, dass das geht. Weil halt einfach nur vielleicht es dann ein Institut war, was sagt, nein, Kaufnebenkosten finanzieren wir halt einfach.
Ja, aber das zeigt ja wieder, wie wichtig so eine genaue individuelle Beratung ist. Ne?
Absolut. Und das kann man nur jedem an die Hand legen, wie am Anfang schon gesagt. Lasst euch mit an die Hand nehmen. Lasst euch von einem Immobilienbegleiter, also der wirklich am Anfang mit euch ausrechnet, was ist wirklich die Option, wie viel können wir finanzieren, um es auch in einer bestimmten Zeit zurückzuzahlen? Was sind die Puffer, die wir auflegen müssen? Welche Rate haben wir dafür? Das wirklich ausführlich sich anzuschauen. Und wenn man das ordentlich macht, dann geht man auch entspannt in eine Immobilienfinanzierung. Natürlich kann immer noch etwas passieren, Gesundheit, Jobwechsel und so weiter. Aber man hat dann zumindest einen ordentlichen Aufbau, eine ordentliche Beratung und wusste genau, worauf man sich einlässt. Denn das Wichtigste bei einer Baufinanzierung ist zu wissen, was man tut. Und noch wichtiger, zu wissen, warum man gewisse Dinge nicht tut. Und wenn man das erklären kann, dann habt ihr einen Berater getroffen, mit dem ihr arbeiten könnt.
Das war jetzt ein schönes Schlussplädoyer auf diese Frage. Nils, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview.
Ich danke dir für die Zeit.
Damit sind wir schon am Ende dieser etwas kürzeren Folge angekommen. Die nächste Episode des Podcasts erscheint am 24. September mit einem etwas anderen Thema. Wer in der Zwischenzeit mal unseren YouTube-Kanal erkunden möchte, der findet den Link in den Shownotes. Und damit sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.